Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie zu unserem Lyrikgespräch, das sich heute zwei höchst unterschiedlichen Bänden widmen wird. Mit einem gesetzteren Werk des Schweizer Schriftstellers und Übersetzers Ralf Dudli. Alba heißt der Band, in diesem Frühjahr erschienen bei Wallstein Göttingen und zu Beginn mit Frieda Paris, ursprünglich aus Ulm, seit 2010 in Wien leben, die mit Nachwasser ihr Lyrikdebüt bei der Edition Azur Berlin Dresden vorgelegt hat. Ich bin verbunden via Köln-Hamburg mit meiner Kollegin Beate Tröger. Ich grüße Sie.
Hallo aus Hamburg.
Und mit meinem Kollegen Alexandru Bulutz, der aus Berlin zugeschaltet ist. Schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo aus Berlin.
Nachwasser, das ist ein Wort, das zunächst ungewöhnlich klingt und es gibt Frieda Paris Langgedicht seinen Namen. Es ist ein Debüt, aber die 1986 in Ulm geborene Autorin schreibt seit langer Zeit Hörspiele, zuletzt Herzbefällt, ein poetischer Nachruf auf Friederike Mayröcker, das Sie auch in unserer DLF-Audiothek finden. Und das nun wie ein Auftakt des Debüts erscheint, geht es doch auch hier ganz elementar um Mayröcker, die 2021 verstorbene Georg-Büchner-Preisträgerin. In welcher Weise sind Friederike Mayröcker und vor allem ihre wichtige Zettelsammlung elementar für diesen Band, Beate Tröger?
Wenn wir uns erinnern an Fotos von Friederike Mayröckers Wohnung, an Berge von Papier, in denen eine zierliche alte Dame mit schwarzen Haaren sitzt, dann sind wir auch schon quasi mitten in dem Werk von Frieda Paris, denn für beide bedeutet Schreiben Leben. Was sie also verbindet, ist, keinen Unterschied, zumindest im Schreiben, machen zu wollen zwischen dem, was man wahrnimmt und dem, was man beschreibt und dann aber auch gleichzeitig zu reflektieren, was man jeweils schreibt. Schreiben ist Leben. Ich beziehe das Schreiben ein, heißt es bei Frieda Paris.
Und Frieda Paris orchestriert ihren vielstimmigen Band auf eine sehr eigensinnige Weise, die mit dieser Verzettelung des Lebens zu tun hat. Aus dem Zettelkasten Hans Blumenbergs oder Niklas Luhmanns entstanden ja tiefwurzelnde, von einem untergründigen Kommunikationsnetz durchzogene, in sich abgeschlossene und gestaltete Wissenschaftsschriften. Natürlich denkt man auch an Arno Schmidt Zettels Traum oder Ludwig Wittgenstein Zettelphilosophie Tractatus Logico Philosophicus. Wo in dieser Gruppe steht Frieda Paris, Alexandru Bulutz?
Sie gehört auf jeden Fall in dieser Gruppe, arbeitet aber anders. Jonas Hartmann, ein Rezensent und aber auch Lyriker, hat das Langgedicht als ein Entlanggedicht bezeichnet. Und das fand ich eigentlich sehr schön. Diese Zettelmeere, die durchgesehen werden von Frieda Paris oder durch die lyrischen Subjekte, werden so besehen, dass sie auch qua Schnitttechnik in den eigenen Text montiert werden können. Natürlich muss man dann fragen, wie sauber sind die Übergänge, aber diese Übergänge sind insofern sauber, als sie gefüllt werden von poetologischen Reflexionen.
Also Frieda Paris nennt in einem Satz Vorder- und Rückseite entrückte Verknüpfungen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben auch Dinge in Bezug setzt, die nicht unmittelbar vielleicht was miteinander zu tun haben. Erbi Warburg hat seine Bibliothek zum Beispiel auch so geordnet, dass er verwandte Buchtitel nebeneinander gestellt hat, also nicht Namenordnungen hergestellt hat oder chronologische Ordnungen. Ich glaube, darum geht's. Und interessant ist die Materialität des Schreibens. Frieda Paris schreibt auf Rückseiten von Kassenzetteln, von Briefen. Die Materialität des Schreibakts rückt auch ein Stück in den Fokus.
Es gibt ein Motiv, das zentral ist in diesem Band. Es ist das Mobile, das für eine bestimmte Art der Verbindung steht. Und das klingt so.
Ich glaube nicht, dass wir in diesem Gedicht je ankommen. Sind wir nicht ständig darin unterwegs und drehen uns? Gedicht wie ein Mobile? Ja. Ja, ein Mobile aus Wörtern. Ich kann derzeit auf nichts hinauswollen, ist gleich nur geradeauswollen im Text. Ist das nicht feige? Es ist meine derzeitige Antwort, dem Zustand der Welt mit Sätzen zu begegnen, die sich in viele Richtungen die Hand geben. Auf Schulter legen, anstatt immer nur geradeaus.
Ein Ausschnitt aus dem verzettelten Langgedicht Nachwasser von Frieda Paris mit den schönen Zeilen. Ich glaube nicht, dass wir in diesem Gedicht je ankommen. Es ist wie in einem Kreis oder in einem kreisenden Diskurs. Daher liegt die Frage nahe, Alexandru Bulutz, in welche Diskurse, vor allem weibliche, schreibt sich Frieda Paris mit ihrem Nachwasserdebüt ein?
Es sind einige Diskurse. Einer der Hauptdiskurse ist der feministische. Die Stimmen die hineingehen in diese verzettelte Welt, es ist aber auch eine Realität, die zerfetzt ist, heißt es an einer Stelle, sind zum Beispiel Ingeborg Bachmann, Inga Christensen oder Elke Erb. Es geht auch um marginalisierte Gruppen. An einer Stelle heißt es zum Beispiel, dass sich die Ränder den Raum der Mitte nehmen. Und es gibt aber auch eine Differenz zwischen Vaterschaft und Mutterschaft. Und das ist die Verbindung von Friederike Mayröcker zur Mutter des lyrischen Subjekts. Immer muss Müttern etwas einfallen. So müssen Mütter sein, vorausschauen sogar im Fall. Das heißt, hier wird tatsächlich auch auf die Familie geschaut mit diesen Zeilen.
Friederike Mayröcker wird als große Wortmutter angerufen in diesem Langgedicht. Beate Tröger, dabei ist teilweise ununterscheidbar, was in diesem Band Vorgefundenes ist, was eigens Erdichtetes. In welchem Verhältnis stehen denn hier nun Eigenständigkeit und Epigonalität?
Mir ist ein Essay von T.S. Eliot eingefallen, in dem es heißt, Talent imitates, Genius steals. Was ist aber mit denen, die ihr Stehlen als solches ausweisen? Die Elster spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Gedichtband von Frieda Paris. Und indem sie so klug darauf reflektiert, dass Dichten ein für andere mit und in der Tradition unterwegs sein ist, setzt sie zwischen Stehlen und Imitieren sozusagen ein Drittes. Und ich glaube, genau in diesem Dritten ist dieser Band anzusiedeln.
Als wäre mein erstes Gedicht eine Zäsur in der Sprache gewesen. Auch dieser Satz steht im Nachwasserband von Frieda Paris, der immer wieder in die Kindheit zurückkehrt. Wie geht sie mit diesem Motiv um, Alexandro Bulutz?
Kindheit ist das große Thema des Gedichtbandes neben Friederike Mayröcker. Da wird zum Beispiel genannt, die Donau als Fluss der Kindheit. Der Fluss wiederum ist ein Motiv, das sich auch poetologisch durch den ganzen Gedichtband zieht. Es ist eine Kindheit an der Donau, die auch etwas von einem Protest an sich hat. Und mir blieb haften die Szene in der Kindheit, wo die Schülerin in der Kirche Querflöte spielen soll, weil niemand sonst das tun möchte. Und um ihr Protest zu zeigen, kommt sie in Flipflops in das Gotteshaus hinein. Also das ist ein weiteres großes Thema des Gedichtbandes.
Von Patronin also bewacht, schreibt Frieda Paris im frechen Gestus einer Poetikvorlesung über Urlaubsreisen nach Holland als Kind, das ausgesprochene Ende einer Liebe am 60. Todestag von Marilyn Monroe, über Schlittenfahren, Tiefkühltruhe, Kindergeburtstage. Abschließend gefragt, wie ist dieser Anfang, in dem so viel Kindheit steckt, zu bewerten?
Ich glaube, wir müssen Abstand nehmen, gerade bei solchen AutorInnen wie Frieda Paris, dass Literatur etwas mit einem Anfang oder mit einem Ende zu tun hat. Frieda Paris Gedicht verortet sich in der Tradition und schreibt sie fort. Sie erreicht eine große Eigenständigkeit in diesem Sprechen von Friederike Mayröcker aus, einer Eigenständigkeit, die ich so woanders nicht sehe, wo sonst auf Friederike Mayröcker Bezug genommen wird. Und das wird inzwischen ja recht oft getan.
Ich habe an eine Autorin gedacht, die noch nicht genannt worden ist, nämlich an Else Lasker-Schüler, die auch eine Genealogie weiblichen Schreibens in ihrem Werk erkennen lässt. Es geht von den Müttern aus los, von dem Spiel mit der Mutter, von dem lustvollen, selbstvergessenen Umgang mit der Sprache. Da gibt es eine ganz enge Verwandtschaft und ich bin auch extrem angetan von Nachwasser.
Und von der Kindheit und dem ersten Anfang kommen wir nun zu einem Schriftsteller und renommierten Übersetzer, der gerade seine lyrische Bilanz der vergangenen 15 Jahre vorgelegt hat. Wir kommen zu Ralf Dudli und seinem Band Alba, erschienen im Wallstein Verlag. Es gibt ein weißes, des ja eigentlich Morgengrau genannten Tagesanbruchs, das in romanischen Sprachen als Alba bezeichnet wird. Und daran angelehnt ist eine aus dem Mittelalter überkommene Liedform, das sogenannte Tagelied, in dessen Mittelpunkt der Abschied zweier in der vorherigen Nacht verbundener Liebender steht. Mir geht es noch im Blute, noch duftet das ganze Haus, zu was für Worten ruhte mein Mund auf deinem aus, auf deinem guten Munde, auf deiner beruhigten Brust, dichtete Rilke in seinem Tagelied. Das zungige, zerrige Stundenbuch der Nacht hat unseren Atem verspielt. Wir gleiten in die Wochenminuten deines Lebens, schreibt wiederum Ralf Dudli. Alexandro Bulutz, der Band besteht aus mehreren Zyklen. Wie werden diese zusammengehalten?
Genau genommen sind es 10 Zyklen und man kann nicht konkret werden jetzt in der Kürze der Zeit. Ich kann nur allgemein darüber sprechen und beginne gleich mit dem ersten Zyklus. Die Metapher des Salzes. Salz ist ein Konservierungsstoff. Das hat mit konservativ natürlich wenig zu tun, sondern Ralf Dutli hat im Grunde die Metapher gefunden für die Entwicklung der Literatur. Literatur konserviert Literaturgeschichte, tradierte Schreibpraktiken. Ein weiterer Punkt, was das Ganze zusammenhält, ist die exponierte Übersetzung. Ralf Dutli versteht im Übrigen Übersetzung als Exil des Originals. Und ein letztes vielleicht von sehr vielen Punkten. Es gibt jedenfalls nach meinem Empfinden eine Art voyeuristischer Blick auf die Stoffe seines Schreibens. Das heißt, er schaut immer danach, wie kann er auf Poesie und auf Wesenszüge der Poesie zu sprechen kommen, über die Stoffe, die er bearbeitet, wie jetzt zum Beispiel das Salz. Dichter seien Salzsieder, heißt ein Gedicht. Poeten seien Salzsieder.
Und ich würde ein Stück weit sogar in Frage stellen, ob diese Zyklen überhaupt so zusammengehalten sind. Es ist doch relativ heterogenes Material. Sicherlich ist dieses Verhältnis zur Tradition und in dem Verhältnis zur Tradition auch das Verhältnis zu einer ganz bestimmten, soll man sagen, aus dem vollkommenen weltlichen Dichtung wichtig, aber die einzelnen Zyklen sind doch in ihrer Spezifik sehr besonders. Ob wir jetzt über Japan, japanische Motive oder die Bienen oder das Salz reden, da sehe ich jetzt nicht so direkte innere Zusammenhänge zwischen den einzelnen Zyklen.
Der Begriff Bilanz tauchte bereits auf, auch das Verbindende dieser Bilanz, das in unserem Hörbeispiel übrigens überaus hintersinnig poetisiert wird.
Hybrid. Universales Durcheinander. Zeigt mir die wahre Rumpelkammer. Sterne kitzeln des Weltall. Ich liebe das Muster in allem. Nur Hybrides lässt mich ganz zurück. Gesprenkeltes ist makellos, Geflecktes ist mein wahres Fell, Geschecktes macht mich wirklich hell, Geädertes hat den Leib aus Licht. Nichts Ganzes, was nicht endlich bricht. Gemasertes lässt von wahrer Paarung träumen. Narbiges zeigt mir nichts als Wunder. Gemischtes hüllt die tiefe Fülle. Richtig innen ist nur die Hülle.
Das Gedicht Hybrid aus dem Ralf Dutli Band Alba, das annimmt, richtig innen ist nur die Hülle und bekennt, Geschecktes macht mich wirklich hell. Welche Poetik steckt in diesem Text, Beate Tröger?
Ja, wir haben es in den beiden Schlussversen schon gehört. Es ist sozusagen immer das Gegenteil dessen, was gesagt wird, auch wahr. Richtig innen ist nur die Hülle, heißt es da. Es ist zugleich eine Apologie des Musters, es ist zugleich aber auch eine Apologie des Aleatorischen, denn wenn wir uns Muster vorstellen, Tigermuster oder sowas, die haben natürlich einen Rhythmus, aber sie sind nicht auf eine Formel hin reduzierbar. Und ich glaube, dass dieses Gedicht, was wir gerade gehört haben, in seiner weltallumspannenden Seite und in seiner zufällig geordneten Seite sehr viel über die Poetologie von Ralf Dutli schon sagt. Einen zweiten Punkt möchte ich noch ganz kurz erwähnen. Poesie als Flaschenpost, ein Bild, das Ralf Dutli von Ossip Mandelstamm, den er übersetzt und dessen Biografie er geschrieben hat, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das Gedicht ist immer an jemanden gerichtet, will den Dialog.
Nun ist Ralf Dutli kulturgeschichtlich interessiert. Er hat Bände geschrieben über die Olive, die Bienen. Er hat sich zudem sehr oft mit dem bereits genannten Salz beschäftigt. Bekommt er hier über das Salz einen kreativen Zugang zum Nature Writing, Alexandro Bolutz?
Ich glaube nicht, dass das besonders beabsichtigt ist in den Gedichten, aber sie veranlassen dazu, genau darüber nachzudenken, ob Salz eben dieser kreative Zugriff auf Nature Writing sein kann. Und ich finde schon, es gibt Ausführungen über das Tote Meer zum Beispiel. Es gibt aber auch Wortspiele, sowas wie Schnalzlaut ist meine Salzhaut. Und über dieses Wortspiel als Beispiel kann ich wieder zurückkommen auf das, was vielleicht alle Zyklen doch zusammenhält. Es ist ein Eros des Schreibens, ein Verliebtsein in die Sprache. Es ist beinahe eine Sexualität der Sprache, die hier zum Zug kommt. Und das wiederum könnte man in Verhältnis setzen, sagen wir mal, als Liebeslyrik mit seinen Übersetzungen von Marina Tsvetaeva. Er hat ja auch, ich glaube, knapp 100 Gedichte aus ihrem Werk übersetzt.
Haben wir es denn hier mit poetologischen Gedichten zu tun? Denn gefühlt jedem Gedicht wird Poesie gesagt und was damit zusammenhängt.
Wichtig ist der Mundvorrat, da gibt es einen eigenen Zyklus, in dem sammelt Ralf Dudley Gedichte, die auch in diesem Geist des Eros stehen, von dem Alexandru Bulut schon geredet hat. Er dichtet nach oder antwortet auf die Werke, die ihm besonders wichtig sind, von Rimbaud zu Robert Frost. Dieses Mitschwingen und Nachklingen ist aber nicht nur ein Antworten auf Gedichte aus einer bestimmten Tradition, sondern es ist sozusagen in diesem Mitschwingen und Nachklingen auch wieder was, wo ein eigenes Schwingen und Klingen und Singen hervortritt. Es gibt extrem viele gereimte Verse, es gibt extrem viele Verse mit Stabreimen, es gibt extrem viel Konsonanzen in diesen Gedichten. Es sind eigentlich Gedichte, die sich auch zum Lautlesen eignen.
Also poetologische Gedichte, ja, nein, Alexandru Bulut?
Ja, das hatte ich bereits schon berührt. Es sind viele poetologische Gedichte. Ich hatte von diesem voyeuristischen Blick auf Stoffe des eigenen Schreibens gesprochen. An manchen Stellen ist mir das zu viel, weil man kann ja alles irgendwie auch mit Poesie in Bezug bringen. Aber dennoch sind dort sehr viele gelungene Stellen zu finden, wo man sich sagt, ja, natürlich, Poesie oder ein Poet ist auch ein Salzsieder.
Das Salz ist nahezu ewiglich, die Vergangenheit hingegen hat sich auch in diesen Alba-Band eingeschrieben. Wie geht Ralf Dudley denn mit dem Altern und dem Verfall um, Beate Tröger?
Es gibt Gedichte, die sich ganz explizit auf ein Herzleiden, auf einen Hörsturz beziehen. In einem Gedicht fällt das sprechende Ich in die Erinnerung an den verstorbenen Großvater in die Schnecke eines Innenohrs. Also es ist eine Bewegung zu den Ahnen hin. Und ich finde das interessant. Wir haben bei Frida Paris vorhin von einer Genealogie des weiblichen Schreibens geredet. Ich würde sagen, Ralf Dudleys Schreiben ist doch eher eines von den Vätern her und zu den Vätern hin. Auch in seinem ganzen Gestus.
Alba heißt dieser Band von Ralf Dudley, angelehnt an die mittelalterliche Form des Tageliedes, in dem ein Abschied zentral gesetzt wird. Wir sprachen zu Beginn der Sendung über Frida Paris' Debüt. Ist Dudleys Alba also die Gegenseite des Anfangs, also tatsächlich ein Abschied im Sinne der Gattung, Beate Tröger?
In gewissem Sinne, ja, sind es Gedichte eines gealterten Sprechersubjekts. Ich finde beeindruckend, welche verdeckten Traditionslinien hier auch aufgespalten werden. Ich finde auch Blicke in andere Traditionen, wie eben in den Japan-Gedichten im Hotaru-Zyklus, diesen Blick über den mitteleuropäischen Tellerrand sehr interessant. Manches ist mir ein bisschen prätendiert, gerade auch wenn bestimmte Worte in Gedichten dann größer gesetzt sind, die viel Reime, Stabreime kommen einem manchmal doch ein bisschen staubig vor, aber ich habe eine große Hochachtung vor Ralf Dudley, vor allem auch vor seiner übersetzerischen Tätigkeit, mit der er ja mit dem Ginkgo-Biloba-Preis der Stadt Heidelberg unlängst ausgezeichnet worden ist.
In diesem Sinne denke ich auch, dass poetisch Ralf Dudley ein Einzelgänger ist, dass er auf solche Gattungen und Genres überhaupt aufmerksam macht. In dem Zyklus Mundvorrat kommt zum Beispiel auch die Ballade vor. Jeder kennt das Wort Ballade, aber niemand weiß mehr, was eine Ballade ist. Und hier hat man die Möglichkeit, endlich mal zu sehen, wie eine Ballade funktioniert und zwar auch gelesen wird im Jahre 2024. Für mich war es am Ende und nach mehrmaliger Lektüre doch heilsam, Ralf Dudley zu lesen, weil es ist auch eine Ablenkung von zu viel Autofiktion. Auch wenn es um den Großvater geht in diesem Gedichtband, ist es doch ein Gedichtband über etwas ganz anderes, nämlich die Liebe zur Sprache selbst.
Und damit kommt dieses Lyrikgespräch zu seinem Ende. Wir sprachen über Frida Paris, Nachwasser, Edition Azur, Dresden, Berlin, 126 Seiten, 22 Euro. Und gerade eben über Ralf Dudley, Alba, Wallstein, Göttingen, 200 Seiten, ebenfalls 22 Euro. Hier geht es nach den nun folgenden Nachrichten weiter im Programm mit Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschieden sich von Ihnen
Beate Tröger,
Alexandru Bulut
und Jan Dresen.